Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bewegt Trauern, Bewusstsein für alle, die in der Trauer feststecken, die mehr über Trauer und Trauern erfahren möchten und die wieder ein erfülltes Leben mit ihrer Trauer führen möchten. Ich bin Dr. Tanja Pfister, selbst Witwe und Waise, und ich begleite Trauernde durch meinen neuen körperbasierten Weg. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir angenehmes Zuhören. Ja, und heute ist bei mir, bei meinem zweiten Interview, die Christine Kühnel zu Gast. Sie ist Läuferin und zertifizierte Ernährungsberaterin. Und ja, ich weiß, die Christine, die macht noch jede Menge andere Dinge. Heute möchte ich mich aber mit ihr über das Thema Ernährung in der Trauer unterhalten. Herzlich willkommen, Christine.
Hallo Tanja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich heute bei dir sein darf. Freut mich total.
Ja, ich freue mich auch ganz besonders, weil ich bekomme das ja immer wieder mit in meinen Coachings, in den Einzelgesprächen, aber auch in den Gruppen, wo die Menschen darüber klagen, dass sie ja keinen Appetit mehr haben, dass ihnen das Essen nicht mehr schmeckt. Und da hätte ich gleich meine erste Frage an dich, Christine. Warum verlieren so viele Trauernde den Appetit oder essen unregelmäßig?
Ja, zum einen ist natürlich die Trauer ein sehr emotionales und sehr intensives Erlebnis. Und ja, die Psyche, die ist ja oft sehr oft mit, oder die ist ja auch dafür verantwortlich, dass wir auch manchmal emotional essen. Und ja, wenn wir auch gestresst sind, dann sind halt auch Stresshormone aktiv wie Adrenalin und Cortisol, und die können natürlich auch das Hungergefühl dämpfen. Und wenn man auch angespannt ist und ja geistig auch irgendwie abwesend von sich auch abgeschnitten, da kann es einfach mal sein, dass Mahlzeiten vergessen werden oder schlicht einfach ja kein Antrieb zum Kochen oder zum Essen da ist. Und deswegen kann es tatsächlich schon sein, dass da auch der Appetit drunter leidet.
Also da gibt es diese körperlichen Ursachen, hormonelle Ursachen. Da wollen wir vielleicht später nochmal genauer drauf eingehen. Ich hätte jetzt gleich eine Frage, die mich sehr interessiert. Und zwar, gibt es denn bestimmte Lebensmittel, die mir, wenn ich so eine extreme Trauerwelle gerade habe, wenn die Trauer gerade so richtig über mich drüber schwappt, ja. Gibt es da Lebensmittel, die mir dann in meiner Trauer gut tun oder mir sogar helfen können?
Ja, tatsächlich ist es wirklich so. Also zum einen, wenn wir jetzt auf die größeren Makronährstoffe, Makro ist ja das Große, ja. Makronährstoffe bestehen ja aus Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Und wenn man da drauf schaut, wenn wir komplexe Kohlenhydrate zu uns nehmen, das heißt so Vollkornprodukte, die unterstützen die Serotoninproduktion, und auch in den Vollkornprodukten ist zum Beispiel auch Magnesium drin, wie bei Haferflocken oder Bananen. Und Magnesium, wissen wir ja, beruhigt das Nervensystem und kann das Ganze tatsächlich auch einfach ja unterstützen, dass man so ein bisschen ja runterfährt oder einfach sich so ein bisschen beruhigt. Wenn wir dann so ein bisschen tiefer gehen, auch bei den Fetten, da sind ganz, ganz wichtig die Omega-3-Fettsäuren, Omega-3-reiche Lebensmittel wie Walnüsse, aber auch Fisch oder auch Algen, zum Beispiel in Sushi. Da weiß man, dass die Gehirnfunktion tatsächlich einfach auch ganz gut unterstützt wird. Bei ADS zum Beispiel ist es auch ganz wichtig, dass man Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt, weil man weiß, dass die Hirnfunktion tatsächlich einfach beeinflusst wird. Es ist stimmungsaufhellend, und das unterstützt einfach tatsächlich auch, dass man so ein bisschen ja mit der Trauer vielleicht ein Stück weit auch besser umgehen kann. Was viele ja natürlich auch dann haben, ist die Einschlafprobleme. Viele schlafen ja auch nicht richtig gut durch, und deswegen wäre es auch wichtig, dass man tryptophanreiche Lebensmittel zu sich nimmt, aber auch Magnesium, Calcium. Und was auch wichtig ist fürs zum Einschlafen, ist ja Melatonin. Und ja, tryptophanreiche Lebensmittel sind zum Beispiel Milch oder Pflanzendrinks, wenn man vegan lebt oder vegetarisch. Melatonin ist zum Beispiel ganz viel in Sauerkirsche oder in Kirschen. Und kann man auch zum Beispiel auch im Kirschsaft ganz gut kompensieren. Und da sind wir dann auch wieder bei den komplexen Kohlenhydraten oder auch bei den Fetten. Natürlich auch Eiweiß. Also man sollte wirklich sehr abwechslungsreich da schauen, dass man sich wirklich gut nährt. Und sowas wie Mandeln, Walnüsse, aber auch Haferflocken, Bananen oder auch Kräutertees, die helfen einem wirklich. Bestimmte Lebensmittel sind es, die einem da tatsächlich einfach auf dem Weg begleiten können. Vor allen Dingen zum einen beim Einschlafen, beim Beruhigen, beim Nervensystem regulieren, dass der Parasympathikus und da wieder ein bisschen ja in die Beruhigung kommt.
Dass er aktiver werden kann und dann eben unseren Körper beruhigt. Ja, wow, spannend. Also wenn ich das jetzt kurz zusammenfasse, dann sollten oder was uns in der Trauer unterstützen könnte, wären Vollkornprodukte, dann Fische, Nüsse oder Algen und am Abend dann eher Kirschsaft mal trinken, damit wir dann gut schlafen können und eben auf die guten Eiweiße achten.
Genau, aber auch Haferflocken und Bananen sind auch ganz, ganz gut, wenn man jetzt sagt, Kirschen generell, jetzt kommt ja die Kirschzeit dann hoffentlich auch irgendwann wieder, ja. Dann kann man auch die Kirschen so essen und sich da abends vielleicht, das ist auch schnell zu machen, dass man sich so die Kirschen vorbereitet an Bananen, Haferflocken und das in Kombination mit Milchprodukten, aber auch dann einen Kräutertee dazu. Dann hat man auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Base am Abend zum Einschlafen und zum Runterfahren.
Spannend. Also ich habe mich gerade schon gefreut, weil ich esse immer eine Banane und Haferflocken zum Frühstück. Sollte ich die dann lieber am Abend essen?
Könntest rein theoretisch auch zum Abendessen immer essen, ja. Genau, wenn es dir gut tut, wenn du damit gut einschläfst.
Ja, gut. Also ich habe ja aktuell keine Einschlafprobleme, aber vielleicht geht es ja auch der einen oder anderen Hörerin so, dass sie aktuell die Haferflocken morgens isst, dann vielleicht mal ausprobieren am Abend. Ja, Christine, du hast gerade schon ein Wort genannt und auch auf Instagram oder in deinem Podcast höre ich dieses Wort immer mal wieder. Und zwar sprichst du vom emotionalen Essen. Was genau verstehst du unter emotionalem Essen? Was ist es und welche Rolle könnte das oder spielt es in der Trauer?
Ja, die Trauer gehört ja auch zur Emotion, ja, und Gefühle, ja. Man kann sagen, emotionsregulierendes Essen auch, um Emotionen tatsächlich zu regulieren, da greift die ein oder andere dann eher zum Essen oder eben gar nicht mehr. Und emotionales Essen, das ist einfach gesagt so Art Ventil für unverarbeitete Gefühle, kann man rein theoretisch sagen. Und manche Menschen greifen da aus Trost oder zur Ablenkung oder einfach aus Gewohnheit zu süßerem oder fettreicheren Lebensmitteln. Und die können zum einen schon kurzfristig auch beruhigen. Aber langfristig ist es halt einfach wirklich so ein Prozess, der halt einfach Emotionen überdeckelt. Und auch nicht wirklich zum Wohlbefinden, ja, das Wohlbefinden fördert, sondern eher belastet. Jemand, der halt aus emotionalen Gründen sich das angewöhnt zu essen, wird halt einfach dann auch merken, dass es langfristig einfach eher eine zur Belastung wird, als dass es sehr gut tut. Genau, und emotionales Essen kann man tatsächlich einfach wirklich mit einem Ventil vergleichen von unverarbeiteten Gefühlen, die man hat.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin ja so ein Schokoladenjunkie, sage ich immer. Und klar, wenn ich im Stress bin oder mich nicht so gut fühle, dann greife ich sehr gern zur Schokolade. Die Schokolade habe ich mir sagen lassen, vor allen Dingen, wenn es dunkle ist, ist ja nicht ganz so ungesund. Aber warum greifen wir denn dann als Trauernde, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel die Möglichkeit haben, zwischen dem uns nährenden Vollkornbrot oder die beruhigenden Haferflocken, wieso greifen wir dann eher zur Schokolade oder vielleicht auch zu Gummibärchen oder anderen ungesunden Lebensmitteln?
Ja, da gibt's mehrere Variationen beziehungsweise mehrere, sage ich jetzt mal, Emotionen. Wenn wir in unsere Kindheit da tatsächlich in die Vergangenheit zurückgehen, wenn wir irgendwelche Feste hatten, da war das immer so verbunden mit etwas Gemütlichem. Wir haben dann zusammen gegessen, es war schön, es gab meistens Kuchen, es gab meistens etwas Besonderes und viele haben das halt auch als Belohnungssystem im Gehirn noch gespeichert. Und in stressigen und belastenden Situationen greift der Körper zu schnellen Glücksbringern. Das ist einfach so. Und Zucker und Fett regulieren tatsächlich einfach dann unser Belohnungssystem im Gehirn. Auch das ist wieder so evolutionell, keine Ahnung, wie man dazu sagt, aber aus der Vergangenheit raus. Und ja, gleichzeitig fehlt uns aber auch oft die Kraft und die Motivation, sich etwas Gesundes zuzubereiten. Also man schnipselt dann nicht mehr so gern Paprika oder Gurken oder schält Kartoffeln. Das ist einfach dann zu anstrengend manchmal. Und da ist halt wirklich so Snacks und Fertigprodukte sind halt dann wirklich schneller verfügbar. Die sind ja voller Zucker oft und leider auch viel, viel fettreicher. Und man umsorgt sich da gar nicht so, weil man so die Lust vielleicht auch gar nicht hat. Und eben, wie gesagt, vieles kommt aus der Vergangenheit, weil man einfach sich so mit der Schokolade so ein bisschen belohnen möchte, sich etwas Gutes tun möchte. Man weiß, es war früher schon so und man verbindet so diese Schokolade und diese Süße einfach mit etwas Schönem.
Mit was Schönem oder vielleicht auch mit einer gewissen Sicherheit, weil in der Kindheit, nicht bei allen natürlich, aber bei vielen, war das ja noch so diese heile Welt. So wie du sagst, da kam die Mama mit dem Kuchen und da war einfach, da gab's feste Regeln, feste Abläufe. Und in der Trauer, da haben wir ja genau das Gegenteil davon. Ja, da ist plötzlich beginnt ein ganz, ganz neues Leben. Die Abläufe, die wir vielleicht noch letzte Woche, als mein geliebtes Wesen noch da war, einfach normal waren, die gibt's jetzt gar nicht mehr. Es gibt das alte Normal, gibt's nicht mehr. Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, da greifen die Menschen in der Trauer gern nach so einem Belohnungssystem, auch einfach in der Trauer, um sich vielleicht einfach mal was Gutes zu tun. Und da könnte doch aber eigentlich auch eine ausgewogene Ernährung und wenn die Menschen dann mal spüren, dass es ihnen durch andere oder eben ausgewogene Ernährung besser geht, könnte nicht auch das zum neuen Belohnungssystem werden?
Ja, tatsächlich ist ja wirklich nährstoffreiche Ernährung bzw. Nahrung wirklich aus einem Lebensmittel. Es heißt ja auch Lebensmittel, weil es ja wirklich die Natur sozusagen hergestellt hat und ja auch ein Stück weit noch lebt. Jemand, der einen Apfel liegen lässt, der weiß, da schrumpelt, da lebt noch was drin. Und man weiß einfach auch, dass nährstoffreiche Ernährung genau dann ganz, ganz essentiell wichtig wäre, einfach auch, um Stimmungsschwankungen zu vermeiden. Jemand, der sehr viel Schokolade isst und sehr viel zuckerreich ist, der weiß, der Blutzuckerspiegel fährt Achterbahn. Ja, je süßer man sich ernährt, desto mehr fährt der Blutzuckerspiegel rauf und runter. Je steiler, dass er nach oben rutscht, desto steiler muss er auch nach unten. Und man leidet dann auch oft unter Stimmungsschwankungen. Ja, und dann weiß man halt auch, dass Vitamine, Mineralstoffe und gesunde Fette halt einfach auch das Nervensystem beruhigen. Man wird resilienter. Sie können einfach auch helfen, körperlich und geistig wieder so in eine Balance zu kommen. Man ist wieder fitter, man hat wieder mehr Lust, draußen den Frühling, den Sommer und den Herbst zu genießen und auch den Winter. Man kommt einfach emotional durch schwierigere Zeiten viel, viel besser, wenn man auf seinen Körper achtet und sich wirklich gesunde Ernährung zuführt.
Also man kann sagen, wenn ich mich ausgewogen ernähre in der Trauer, dann könnte mir das auch helfen, mit meiner Trauer besser umzugehen?
Ja, definitiv.
Viele Menschen in der Trauer und ich auch selbst kenne das von mir nur zu gut. Wenn wir trauern, dann fällt uns manchmal schwer, uns zu konzentrieren. Ja, also uns fällt es manchmal schon schwer, irgendwo zuzuhören länger oder halt eine Aufgabe auch zu Ende zu bringen. Gibt's denn da vielleicht einfache oder, so wie du vorhin gesagt hast, nährstoffreiche Gerichte, die du den Menschen, die dann eben wenig Appetit haben und denen es dann eben schwerfällt, sich so ausgewogen zu ernähren, die du den Menschen empfehlen würdest?
Ja, definitiv. Also ich bin ganz, ganz großer Fan von Smoothies, weil man die einfach sehr, sehr abwechslungsreich machen kann. Die kann man süß machen, die kann man auch manchmal ein bisschen herber machen, wenn man ein bisschen mehr Gemüse reintut, ist leichter verdaulich. Man kann es auch überall mit hinnehmen, wenn es in stressigen Situationen, wenn alles auf einen hereinbricht, kann man es gut vorbereiten und auch mitnehmen. Was halt auch immer ganz gut ist, ist so dieses Wärmende, wenn man auch das Gefühl hat, man ist auch so, man braucht so ein bisschen so diese innerliche Wärme, diese Geborgenheit, ist auch so Porridge oder Grießbrei, Haferbrei, sowas eigentlich auch immer sehr praktisch. Und wenn man da gefrorene Beeren und ein paar Nüsse drüber streut, dann ist es auch sättigend, das beruhigt und es nährt einfach so ein bisschen so diese Selbstumarmung, ja, so ein Porridge ist einfach immer wieder ganz gut und ist auch mega einfach vorzubereiten oder Overnight Oats, ja, dass man sagt, okay, man hat am Abend einfach die Lust jetzt gerade nochmal kurz in die Küche zu gehen, man würfelt sich so ein paar Sachen zusammen, kann es im Kühlschrank stellen. Also wenn man jetzt Smoothies, Haferbrei, aber auch, wenn man gern Suppen isst, ja, ich finde auch Suppen sind immer so wichtig. Die kann man auch im Sommer auch kühl essen. Es gibt ja Gurkensuppe, es gibt ja da so viele verschiedene Variationen. Auch das ist ganz schnell vorbereitet. Eintöpfe, sowas kann man auch ganz, ganz leicht einfrieren. Und wenn man wirklich auch ein paar Reste zu Hause hat, ja, auch das in so eine große Schüssel reintun. Das heißt ja jetzt, mittlerweile gibt's ja diese Bowls. Letztendlich ist es ja wirklich auch zusammengewürfelter Salat mit ganz viel verschiedenen Sachen, die man halt im Kühlschrank hat. Sich da versucht, auch hier ein bisschen vorzubereiten, das Gemüse vorzubereiten, verschiedene Schüsseln reinzugeben. Und man muss nicht jeden Tag kochen, wenn man keine Zeit hat. Ja, auch in solchen Situationen, wo man auch nicht so viel Lust hat oder vielleicht auch manchmal gar keine Kraft hat und manchmal so ein bisschen Kraft hat, dann kann man sich dann auch so sagen, okay, wenn ich jetzt gerade mal die Lust habe, dann stelle ich mich in die Küche für eine Stunde, mach die Küche wirklich von oben bis unten mal so richtig, ja, dreckig. Jetzt mal, man schnipselt und hört sich einen guten Podcast an oder eine gute Musik und dann stellt man alles im Kühlschrank und man ist gut vorbereitet und dann in solchen Situationen, wo man vielleicht weniger Kraft hat, dann kann man darauf zurückgreifen.
Ja, das klingt doch schon so ein bisschen motivierend. Einen Eindruck möchte ich geben. Du hast vorhin gesagt, Overnight Oats, vielleicht, wenn die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer das nicht kennt. Ich mache das übrigens, weil das eine alte Frau, die ich vor vielen Jahren mal kennengelernt habe, die hat das schon vor, keine Ahnung, 60, 70 Jahren immer gemacht. Und zwar ist es, wenn man die Haferflocken am Abend vorher schon in der Schüssel gibt und einweicht, gell?
Genau, genau. Sie sind auch tatsächlich, auch wenn man mit Nüssen kombiniert, Nüsse und die Haferflocken sind tatsächlich leichter verdaulich, wenn sie halt einfach schon voreingeweicht sind. Es hat einfach mikrobiologisch was zu tun damit, dass das einfach vom Darm her besser aufgespaltet werden kann, weil die Vorarbeit tatsächlich über Nacht schon passiert ist. Deswegen, wer auch da Haferflocken schwer verdaulich findet, der kann die mal einweichen und versuchen, ob das vielleicht besser funktioniert.
Spannend. Ich finde das so spannend, dass eben dieses alte Wissen kommt wieder mit so super schönen Namen. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Wir weichen unsere Haferflocken ein. Aber Hauptsache ist es ja so, dass du was für dich in deiner Trauer findest. Also du hast jetzt schon super viele Tipps gegeben, wie man Dinge vorbereiten kann. Das ist ja schon mal eine Hürde, dass wenn ich dann Hunger habe in der Trauer und vielleicht keine Energie, was zu essen, dann habe ich das schon vorbereitet und kann mir das schnell zubereiten, dann brauche ich da schon mal keine Energie. Das ist der erste Schritt. Aber der zweite ist ja dann noch der Schritt, das dann auch wirklich zu essen und das auch regelmäßig dann aus dem Kühlschrank oder aus dem Gefrierfach rauszuholen. Was kann man da denn machen, Christine?
Zum einen sage ich immer, nimm dir den Druck raus, ja. Also natürlich sollte man regelmäßig essen, vor allen Dingen, wenn man einfach schon das Gefühl hat, man hat noch weniger Kraft, das Ganze zu verarbeiten. Man sollte sich wirklich auch da nicht so sehr unter Druck setzen. Man muss nicht immer vom ersten Tag an auch schon mal richtig gut gegessen haben. Ja, da gibt's natürlich auch Traditionen, die man halt auch aufrechterhält, um den Trauernden halt auch zu helfen, dass man halt wieder regelmäßig isst. Also das wäre halt wirklich gut, wenn man sich so feste Essenszeiten so ein bisschen einplant. Ja, auch wenn mal der Hunger fehlt, trotzdem mal zu essen, weil es gibt einen Spruch, oft kommt der Hunger beim Essen. Man merkt es oft gar nicht, weil man einfach gar keine Lust, Motivation oder Zeit hat, aber so kleine Rituale zu machen, sich mal einfach wirklich den Platz schön herzurichten, sich vielleicht ein neues Platzset zu kaufen, schönes Geschirr oder eine schöne Kerze, sich den Tisch wirklich schön zu decken, vielleicht ein paar Blümchen hinstellen, dass man Lust hat, sich hinzusetzen, schöne Musik anmachen. Und dabei halt einfach auch schaut, dass man vielleicht leichter verdauliche Lebensmittel zu sich nimmt. Dann hemmt es nämlich auch so diese Schwelle, dass man vielleicht übergessen ist und dass man sagt, okay, man richtet sich trotzdem, auch wenn man nur einen Smoothie trinkt, den Tisch schön her. Ja, und ansonsten vielleicht auch mal Einladungen annehmen, die man sonst vielleicht abgeschlagen hätte, aber versuchen sich ja auch so ein bisschen so diese Regelmäßigkeit anzugewöhnen wieder. Dann, wenn man einfach wirklich sich gut nährt, man einfach wieder die Kraft und die Motivation wieder am Leben haben wird.
Ja, das ist ein schöner Ratschlag und vielleicht, also ich weiß es ja aus der Arbeit mit den Menschen, die zu mir kommen, das ist ja oft genau das Schwere, dass man eben sich dann jetzt plötzlich allein an den Tisch setzen muss und alleine essen muss und dann kommt die Trauer und dann hat man eben keinen Hunger und man hat schon gar keine Lust, sich an den Tisch zu setzen. Ich finde das eine sehr schöne Inspiration von dir, Christine, sich vielleicht ein neues, schönes Platzset für sich selbst, für das neue Leben jetzt, sich einfach selbst oder vielleicht auch eine schöne Tasse oder sowas, wo man eben sagt, das mache ich jetzt für mich, ich kümmere mich mal um mich. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt in diesem Schritt, jetzt was für mich zu machen, da bin ja ich dann da für die Menschen. Also das sind solche Dinge, wo ich als Trauercoach dann das ist mein Bereich, da die Motivation so ein bisschen zu holen. Aber was ich natürlich jetzt nicht weiß, Christine, und deshalb frage ich dich jetzt auch hier, was kann man denn tun, wenn ich jetzt so in der Trauer bin und ich merke einfach, ich kriege einfach nichts runter. Und ich lege mir auch das schönste Platzset hin und die schönste Tasse und ich habe auch die Uhrzeiten, aber ich sitze da und kriege einfach nichts runter. Können wir da was machen?
Ja, zum einen, jeder hat ja irgendwelche Lieblingsspeisen. Also da schauen, dass man wirklich auch sich wirklich das kocht, auf was man so richtig Lust hat, was man auch gerne macht, was man auch vielleicht mit schönen Erlebnissen verbindet oder auch gemeinsam essen. Ja, man hat im Freundes- oder Familienkreis vielleicht die ein oder andere, die vielleicht auch regelmäßig alleine essen muss oder aber auch Freunde und Familie auch fragen, dass man eben auch gesamt zusammen ist, ja. Oder auch sich vielleicht, ja, gar nicht so dazu drängen. Also wichtig ist es wirklich, dass man sagt, okay, ich werde essen, wenn mein Körper wirklich, wirklich richtig, richtig hungrig ist. Und sich da einfach wirklich gar nicht so sehr unter Druck setzen. Wichtig ist nur, dass man sich selbst nicht zu sehr verliert und auch bei den Angehörigen mal sagt, hey, können wir mal zusammen essen oder auch mal wirklich sich zu trauen, jemanden anzusprechen und mit demjenigen zusammen etwas zu tun und aktiver zu werden. Appetitlosigkeit ist einfach, kann auch ein Teil von einem Trauerprozess ja auch sein. Vielleicht ist es auch, gehört es vielleicht auch noch dazu. Nichtsdestotrotz, sich da immer wieder zu fragen, ist es jetzt wirklich so, hilft es mir jetzt, dass ich jetzt hungere, oder wäre es motivierender für alle Beteiligten, dass ich wieder was esse? Und idealerweise ist es wirklich so, dass man halt immer was im Kühlschrank hat, dass die Hürde nicht so groß fällt, sondern dass man sich wirklich schnell was aufwärmen kann und sich einfach wieder mit einer liebenvollen Geste sagt, okay, ich muss jetzt auf mich schauen. Es bringt keinem was, wenn ich mich selbst verliere. Und in diesem Sinne auch mit der Emotion, mit sich selbst in Liebe zu sein, das ist auch ganz, ganz wichtig.
Absolut. Und man darf sich das dann auch so einrichten, wie es für einen selbst am besten passt. Ein Beispiel jetzt, was mir jetzt eingefallen ist, während du gesprochen hast, ist auch, man darf natürlich auch für das geliebte Wesen, das nicht mehr da ist, auch noch den Platz mitdecken, wenn man sich dann wohler fühlt, ja. Das ist aber unterschiedlich. Es gibt Menschen, die fühlen sich dann dadurch noch einsamer und es gibt aber andere, die fühlen sich dann mit der verstorbenen Person verbunden. Probier das einfach mal aus, würde ich sagen. Wie geht's dir besser? Oder vielleicht eine besondere Blume mit an den Tisch stellen, die das verstorbene Wesen symbolisiert. Oder auch eine Kerze. Und ganz egal, was dann andere Menschen darüber sagen, es ist so, wie du gesagt hast, Christine, es geht darum, dass wir auf uns selbst gut achten, dass wir uns selbst diese Selbstfürsorge wieder zukommen lassen. Ja, manchmal sind ja aber nicht wir diejenigen, die in der Trauer sind, sondern vielleicht ein Familienmitglied, vielleicht unsere Mutter, wenn wir sehen, der Vater ist gestorben, oder vielleicht ein guter Freund, der nach dem Verlust seiner Ehefrau kaum noch ist. Wie kann man denn jetzt als Außenstehender, als Angehöriger oder als Freund oder Freundin den Menschen helfen, ohne jetzt so aufdringlich zu sein?
Ja, zum einen würde ich auch hier sagen, auch fürsorglich zu sein und mitfühlend zu sein, ja. Auch nicht zu sehr kontrollieren. Also es ist halt schon schwierig, wenn man ja immer dieses Gefühl hat, man muss die Verantwortung für jemanden anderen übernehmen. Doch jemand, der in der Trauer steckt, ist ja mit sich selbst ja beschäftigt. Und ich habe meinen Schwiegervater auch sehr, sehr plötzlich verloren. Und wir haben ich habe meine Schwiegermutter oder die Mama von meinem Mann, haben wir sehr oft dann zum Essen auch eingeladen, dass wir zusammen gegessen haben. Und wenn sie mal nichts gesagt hat, dann war das für uns auch völlig fein. Oder wenn sie auch gar nicht wollte, dann war das auch in Ordnung. Also man darf da auch vielleicht auch sagen, ja, es passt heute nicht und das darf man auch nicht persönlich nehmen. Weil jemand, der in der Trauer ist, ich meine, du weißt das ja selber so, so gut, dass einfach nicht jeder Tag auch gleich ist. Und auch einfach zuhören lassen, finde ich persönlich, ist schon so wichtig. Und vielleicht auch den ein oder anderen kleinen Kuchen oder das, was derjenige mag, einfach auch immer mitnehmen, finde ich auch so wichtig, dass man einfach auch auf die Bedürfnisse der Betroffenen halt auch drauf eingeht und den Raum lässt. Wichtig ist halt einfach auch Geduld zeigen und immer wieder was anbieten, vielleicht auch mal eine liebevolle Nachricht schreiben, vielleicht einfach bloß einen Kuchen vorbeibringen oder einen Salat oder was auch immer die Person gerne mag oder ein Stück Pizza oder sonstiges und einfach nur da sein. Das ist, finde ich, das persönlich Wichtigste. In Verbindung mit einem guten Snack oder mit einem liebevollen Smoothie ist ja schön.
Ja, also absolut. Das sage ich ja auch immer. Es reicht einfach nur da zu sein. Die Trauernden, die nehmen sich dann schon das, was sie brauchen oder sagen es dann auch. So wie du auch gesagt hast, nicht drängen, also nicht sagen, jetzt iss doch mal was, du musst jetzt das essen, schau mal, du hast ja schon abgenommen und so. Dann setzen wir die Menschen, die sich vielleicht schon selbst unter Druck setzen, so wie du es vorhin gesagt hast, die setzen wir dann von außen noch mehr unter Druck. Und so wie du gesagt hast, man darf das einfach nicht persönlich nehmen, gell, einfach anbieten. Und wenn die Trauernden dann aus ihrem tiefen Trauerloch wieder rauskommen und wieder da sind und da sein möchten, dann einfach noch da sein und nicht enttäuscht sein, weil sie vielleicht 4, 5 Mal oder 4, 5 Monate nicht reagiert haben. Ja, ich habe noch eine Frage. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass da verschiedene Inhaltsstoffe und Hormone und so weiter die Verdauung und so weiter beeinflussen. Meine Frage wäre jetzt, beeinflusst denn die Trauer den Stoffwechsel oder beeinflusst die Trauer die Verdauung?
Ja, tatsächlich ja. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und zwar auch hier kommen wieder die Stresshormone zum Vorschein. Der Stoffwechsel wird einfach verlangsamt, weil wir einfach in einer Notsituation sind. Und in einer Notsituation kommen einfach sehr viele Stresshormone auf uns zu und da reagiert natürlich unser Magen-Darm-Trakt ganz empfindlich. Wir kriegen oft Magenschmerzen, Magendrücken, die Verdauung ist einfach tatsächlich, macht uns tatsächlich Probleme. Auch wenn wir wenig schlafen, ist es auch so, da wird auch nicht nur der Appetit beeinflusst, sondern auch unsere Verdauung beeinflusst und tatsächlich auch echt negativ. Also da darf man wirklich schauen, dass man zum einen wieder versucht, wirklich auf seinen gesunden Schlaf zu achten, auch wenn es schwerfällt, sich da wirklich wieder einen Schlafrhythmus anzugewöhnen. Aber ja, also der Stoffwechsel wird einfach wirklich viel, viel langsamer und die Verdauung dadurch eben auch beeinträchtigt. Und auch da kann man wirklich wieder schauen, dass man den Körper hier auch noch unterstützt.
Könnte man dann den Körper durch bestimmte Nährstoffe unterstützen, die in solchen stressigen Zeiten vielleicht besonders hilfreich sind?
Ja. Also zum einen ist Magnesium wirklich ganz wichtig, einfach für unser Nervensystem, für unsere Muskulatur, fördert auch die Verdauung, weil es einfach wirklich beruhigend ist für unser Nervensystem auch, wie zum Beispiel in Vollkornprodukten, Bananen und Nüssen, aber auch Omega-3-Fettsäuren, wie anfangs schon gesagt. Also das ist wirklich so, ist auch entzündungshemmend und stimmungsstabilisierend. Aber auch unsere Vitamin B B-Komplexe bzw. die B-Vitamine sind ganz, ganz wichtig, weil die einfach für unser Nervensystem auch sehr beruhigend sind, regulierend sind. Und was wir halt jetzt Gott sei Dank dann auch wieder nutzen dürfen, ist die Sonne. Ja, Vitamin D ist auch stimmungsaufhellend und ist auch in Eiern zum Beispiel drin, aber auch in Pilzen. Also es ist wirklich so, dass bestimmte Nährstoffe in stressigen Phasen essentiell wichtig sind. Und da kann man einfach zusammenfassend sagen, viel Vollkornprodukte, viel Abwechslung, viel Regenbogen in den Teller bringen, ja, ganz bunt, abwechslungsreich, aber auch auf die Eiweiße schauen, dass man auch gute Eiweiße zu sich nimmt. Und ja, man wird dann einfach auch merken, da funktioniert der Stoffwechsel wieder und die Verdauung wird einfach auch viel, viel besser unterstützt dadurch.
Also wir können da wirklich einiges machen. Wenn wir jetzt aber nichts machen und eher bei den Snacks und bei den schnell zugänglichen Süßigkeiten und so weiter bleiben, kann denn dann die schlechte Ernährung unsere Trauer verstärken?
Naja, tatsächlich schon, weil wir einfach dann viel mehr Stimmungstiefs bekommen. Also es ist wirklich so, es wird uns die Energie geraubt, wir haben viel mehr psychische Belastung, unser Körper funktioniert nicht mehr so. Wir sind viel, viel schlapper, wir sind viel, viel müder, wir bekommen viel, viel mehr depressive Verstimmungen dadurch. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, kann die nährstoffreiche Ernährung auch helfen, emotional stabiler zu bleiben.
Also es kann sich dann gegenseitig bedingen, wenn wir trauern und schlecht ernähren, dann trauern wir mehr, dann ernähren wir uns schlechter. Ja, und dem gegenüber können ja solche Rituale stehen. Das hast du ja vorhin auch schon erwähnt, dass wir eben gemeinsam essen als Ritual. Ich habe das ja in meinem Buch auch beschrieben, wie wichtig Rituale und Routinen auch sind für die Bewegung. Und Essen ist dann sozusagen die andere Säule oder eine der anderen Säulen in der Trauer. Gibt es da noch weitere Rituale außer dem gemeinsamen Essen? Fällt dir da noch was ein?
Ja, natürlich. Also gemeinsames Essen kann halt einfach Nähe schaffen zum Beispiel. Ja. Oder wenn man auch sonntags immer zusammen frühstückt. Ich finde aber auch eine schöne Idee, wenn man so ein Lieblingsgericht vom Verstorbenen auch kocht und das dann zusammen einfach in Gedanken nochmal isst oder öfters isst, ja. Oder ich weiß ja von dir, du kochst ja, du backst ja auch den Kuchen immer von deinem Mann damals. Und ich finde sowas einfach mega schön, wenn man sagt, okay, der Mensch ist ja immer noch da und man kann ja doch auch so ein Lieblingsgericht kochen und ja, in Gedanken einfach total bei ihm sein. Und das finde ich auch ein schönes Ritual. Das wäre jetzt auch noch eine Idee, was man jetzt so.
Ja, genau. Also ich mache das immer. Wir machen das immer. Wir feiern ja immer den Geburtstag von meinem Mann und natürlich dann mit seinem Lieblingskuchen. Und ja, klar, wir essen auch seine Lieblingsessen. Die werden regelmäßig ausgepackt und dann, das war Papas Lieblingsessen und dann essen wir das gemeinsam. Ja, also ich habe jetzt noch, wir kommen jetzt schon langsam dem Ende zu, Christine. Ich habe jetzt noch eine Frage, die mich echt interessiert. Also ich esse ja abends immer relativ wenig, weil ich ja das gemerkt habe, ich habe ja jahrelang abends immer Sportkurse, Pilates, Yoga und so weiter unterrichtet. Da habe ich vorher auch nicht so viel gegessen, weil das war dann einfach nicht so angenehm, mit so einem vollen Magen da zu unterrichten. Und ich habe das eigentlich beibehalten und ich habe das Gefühl, ich schlafe da auch besser, wenn ich weniger im Magen habe. Du hast jetzt vorhin gesagt, es kann aber auch helfen, eine Banane mit Haferflocken zu essen. Also nochmal ganz konkret, was würdest du Menschen raten, die Schwierigkeiten beim Einschlafen haben? Du hast es zwar vorhin schon gesagt, auch mit dem Kirschsaft und so, aber also ich stelle die Frage nochmal, weil ich mache es ja ein bisschen anders, ja. Ist das beides gleich gut oder was rätst du generell?
Also das muss man ganz individuell einfach betrachten. Also ich persönlich, ich mag abends auch immer ganz, ganz gerne nicht so viel essen. Gleiche Situation, Kurse und so weiter. Und ich finde persönlich, man schläft tatsächlich leichter ein. Wenn jemand aber das Gefühl hat, also ich bin aber jemand, der frühstückt und ich glaube, du frühstückst auch. Und wenn man, ich finde immer entweder oder. Manche, die essen total gern abends einfach nochmal richtig gut und können aber super durchschlafen und frühstücken meistens morgens nicht. Wenn jemand gerne frühstückt, der wird abends nicht mehr ganz so viel essen. Es kommt immer darauf an. Es kann unterstützend sein, dass man abends vielleicht noch eine kleine Portion Haferflocken, so Art Porridge macht. Auch das ist ja auch leichter verdaulich, wenn man eine Banane dazu isst. Es kommt immer auch auf den Tagesablauf an, wie man eben auch Mittagessen kann oder frühstücken kann. Das ist immer so individuell zu betrachten. Ich denke mal, es gibt da kein richtig oder falsch, denn es einfach wichtig ist, auf die individuellen Bedürfnisse und wie man auch schläft zu berücksichtigen. Wie gesagt, es gibt diese Lebensmittel, die einfach den Schlaf fördern können. Und wenn aber diejenige total gern abends noch richtig viel isst, und manche können auch nicht gut einschlafen, wenn sie hungrig sind, wenn man auch den ganzen Tag nichts gegessen hat und abends im Bett liegt und dann erstmal bewusst wahrnimmt, boah, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und ich habe so einen Loch im Bauch, dann sollte man auch wirklich schauen, dass man sich regelmäßig abends noch was macht. Denn was halt fatal wäre, dass man dann hungrig einschläft und mitten in der Nacht aufstehen muss und dann eben was zum Essen sich macht. Und das kann auch ganz, ganz schlimm zu einer Gewohnheit werden, bis hin zu einer Essstörung. Und das wäre natürlich dann noch blöder, sage ich jetzt mal. Das ist eine Gewohnheit, die sollte man sich gar nicht erst angewöhnen.
Ja, noch zusätzlich zur Trauer, dann, das wollen wir uns nicht angewöhnen. Ich habe jetzt gemerkt in dem Gespräch mit dir, Christine, Ernährung, das ist ja so ein großes Thema. Also ich kann mich kümmern um Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, dann um Vitamine habe ich mir aufgeschrieben, B und D und Magnesium und dann, wie man es zubereiten kann und wann. Und was ich jetzt aber verstanden habe, ist, dass es einfach sehr, sehr individuell ist. Also wir können wahrscheinlich selbst schon so ein, zwei Dinge machen. Aber wenn wir merken, dass das Essen ein Thema ist und wir sind ja von der Trauer schon teilweise sehr, sehr herausgefordert bis hin zu überfordert, dann könnte es ja vielleicht für die ein oder andere Person ganz gut sein, mal zu dir zu kommen in ein Coaching, weil du unterstützt ja Menschen auch dahin, ja, vielleicht sagst du selbst mal, wenn ich jetzt in der Trauer bin und mich bei dir melde, Christine, wie wäre denn da der Ablauf?
Also ich arbeite tatsächlich ganz unterschiedlich. Also bei mir ist die Ernährungsberatung auch sehr individuell. Ich sage jetzt mal, der größte Teil kommt zu mir, um abzunehmen. Diejenigen, die halt einfach das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr alleine weiter, haben viele Diäten vielleicht auch schon ausprobiert. Es kommen aber auch Menschen, die auch zunehmen wollen zu mir. Und gemeinsam schauen wir tatsächlich ganz individuell, an welchen Stellschrauben können wir drehen. Ich arbeite auf drei Ebenen. Zum einen wird auf körperlicher Ebene geschaut, mithilfe von einem Ernährungsjournal. Dann zum anderen auf der emotionalen Ebene wird dann sehr viel emotional kompensiert. Oder auch auf der mentalen Ebene auf Gewohnheitenänderung. Also auf diesen drei Ebenen schaue ich innerhalb von ja mindestens 12 Wochen, die meisten sind tatsächlich bei mir im Coaching auf 6 Monate mittlerweile, und gemeinsam schauen wir, dass wir genau nachhaltig die Ernährung so umstellen, dass sie auf eine gesunde Art und Weise ja für immer eine Nebenerscheinung ist und Essen nicht mehr das Problem sein sollte. Genau.
Ja, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Das Essen soll nicht das Problem sein, im Gegenteil, es soll uns helfen. Also was ich am Ende von meinem Podcast den Menschen immer noch mal mitgebe, ist so meine 2, 3 wichtigsten Erkenntnisse. Und heute wäre das für mich, wenn du in der Trauer ein Thema mit deinem Essen hast, dann nimm den Druck raus. Zweitens, schaff dir Rituale, schaff dir schöne Momente und ess drittens dein Lieblingsessen. Gibt es denn noch eine Sache, die du den Menschen mitgeben möchtest, Christine?
Ja, du hast es so schön zusammengefasst. Tatsächlich ist das wirklich so. Also ich finde auch den Druck rausnehmen, sich liebevoll dem wieder widmen. Wir wissen, dass die Ernährung so, so viel mehr ist als nur etwas auf dem Teller, was so nebenbei passieren sollte, sondern diese Achtsamkeit, dieses Bewusste, sich auch mal bewusst zu machen, wie dankbar wir sein können, dass der Kühlschrank auch gefüllt ist und alles andere, ja, sich wirklich um sich darum zu kümmern, denn alles andere muss auch langsam Stück für Stück verarbeitet werden. Und in der Trauer ist ganz, ganz wichtig, dass man auf sich selbst schaut und sich selbst die Fürsorge gibt und dann, ja, den Tag einfach wieder vielleicht ein Stück weit mehr genießen darf.
Ja, und das wünsche ich all unseren Zuhörern oder auch hier Zuschauern auf YouTube. Christine, ich sag vielen Dank, dass du hier zu mir in meinem Podcast gekommen bist als zweite Gästin. jetzt wirklich sehr gefreut und ich denke, dass da wirklich viele Hörerinnen und Hörer was für sich in ihrer Trauer mitnehmen können. Vielen Dank, Christine.
Danke dir, Tanja.
Ja, und damit komme ich für heute zum Ende von meinem bzw. unserem Podcast und ich freue mich natürlich, wenn du nächste Woche hier im Podcast oder auf YouTube wieder mit dabei bist. Bis dahin, herzliche und bewegte Grüße, deine Tanja, heute mit Christine. Wenn dir mein Podcast gefallen hat und er hilfreich für dich war, dann lass gern eine Bewertung oder einen Kommentar da. Damit hilfst du mir, weil ich dann weiß, wovon du dir mehr wünschst. Aber vor allem hilfst du anderen Trauernden, die sich auch Orientierung in ihrer Trauer wünschen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, findest du mehr Informationen auf meiner Webseite www.dr-tanja-pfister.de und dort kannst du dich auch für meinen wöchentlichen Newsletter eintragen. Und du findest mich auf den sozialen Medien bei Instagram und Facebook und LinkedIn. Und was mir jetzt natürlich auch noch einfällt, du findest natürlich auch die Christine auf den verschiedenen Kanälen. Instagram weiß ich, ein Newsletter hast du auch, Christine. Und alles verlinke ich natürlich auch unten in den Shownotes, sodass du dich auch bei Christine melden kannst.